Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Eine neue Runde, eine neue Fahrt. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Homegirls. Wir haben auch einen weiteren Gast angeschlossen an unseren Jahresrückblick. Alex Barbian ist da.
Genau, ich sitze immer noch hier. Hallo, freut mich, na?
Genau, einfach seit vier Wochen nicht bewegt.
Die Bodo von vor vier Wochen.
Ich sitze immer noch hier rum.
Wir haben uns auch den dritten Teil nochmal angeguckt, wo wir die Videos bewertet haben aus dem letzten Jahr. Und man sieht uns einfach an, wie fertig und voll wir teilweise sind.
Das stimmt.
Gerade Zino und ich kaum noch einen geraden Satz. Ja. Das war schon, also ich glaube, man muss es wissen, um es zu sehen, aber wir haben dann so angehalten zwischendurch in unsere Gesichter geguckt. Und ich wusste schon, jo, das war Glühwein Nummer 5 und dann nochmal einen guten Günther Jauch hinterher.
Mir ist es bei diesem Spendenaufruf bei mir selber aufgefallen, dass ich halt so Selfie-Video mache und ich gucke schon so, yo, Leute, jetzt wollte ich nochmal zum Spenden aufrufen und so.
Ja, gut. Also wenn das alles noch nicht geschaut hat, wir haben einen Jahresrückblick mit Visavi, Juicy Gay, Zino, Backspin und Alex Barbian, der heute bei uns ist, gemacht. Und da haben wir drei Teile aufgenommen. Einmal kochen, einmal essen und einmal Foodkoma. Und dabei haben wir beste Songs, beste Alben und beste Videos besprochen. Und das könnt ihr euch alles auf YouTube Alles Gold anschauen.
Das Schöne ist, wir haben auch viele Prognosen abgegeben, was wir glauben, was dieses Jahr erfolgreich wird. Und das ist ja immer ganz geil, dann am Ende des nächsten Jahres zu sehen. Ja, hatte ich damit recht? Waren das so gute Tipps, was man für ein Auge auf das neue Jahr hat?
Ich habe das alles Schöne vergessen. Was waren unsere Prognosen?
Na, wir haben eigentlich relativ viele Newcomer prognostiziert, gerade so aus dem Berliner Raum.
Ah ja.
Ja, Lugardi und Nein haben wir, glaube ich, besprochen. Ne? Simba, Pashanim und so, die Jungs, klar.
Kasimir.
Kasimir hatten wir noch mehr Prognosen.
Rap-Kreation ist schon groß, wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer, oder? Was glaubst du?
Ja, haben jetzt released, glaube ich, am 14.12. Ich hatte das Gefühl, das ist voll eingeschlagen, obwohl es mitten ins Weihnachtsgeschäft reingeplatzt ist. Auf jeden Fall wird das groß. War auch das erste Album jetzt. Also war eigentlich abzusehen, dass Berlin voll drauf abgehen wird. So.
Findet ihr das schlecht zu Weihnachten? Oder ist es schlecht zu Weihnachten, was zu...
Eigentlich ist es als mittelgroße bzw. kleine Formation oder als kleiner Künstler, kleine Künstlerin nicht so gut im Weihnachtsgeschäft zu releasen, weil meistens halt die ganz großen Namen releasen und die dann eben das ganze Weihnachtsgeschäft für sich mitnehmen. Also in dem Fall waren es jetzt halt Flair, war es Bushido, war es wieder mal Kollega. Eigentlich in so einem gewissen Rhythmus jedes Jahr dieselben.
Ja.
Sicher auch so Leute wie Helene Fischer oder so, ne?
Ja.
Die wir jetzt gar nicht so ahnen.
Ich hatte das Gefühl, dass zwischen den Jahren, also wie man das dann sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr, dann aber gar nicht mehr so viel passiert ist. Das war echt so eine Zeit, wo nichts groß rauskam, außer so ein paar Ankündigungen, was nächstes Jahr kommt. Und das und Travis Scott hat die Label-EP Jack Boys veröffentlicht, die ich auch sehr krass fand. Da will ich auch noch was auf die Playlist packen. Einfach auch ein geiles Artwork und Layout und gibt es noch einen Kurzfilm dazu. Und das fand ich alles sehr hochwertig. Aber sonst irgendwie ist es anscheinend nicht so eine krasse Zeit, um zu releasen, weil alle...
Stillstand.
Kanye hat noch mit seinem Sunday Service Gospel Choir ein Album released, auf dem er gar nicht stattfindet, aber er hat es halt produziert oder mitproduziert zumindest und die Songs mitgeschrieben. Da sind ein paar echt richtig heftige Sachen drauf und ich habe mich super krass gefreut, weil das so mein Baby-Gospel-Herz total befriedigt hat. Und das war auch genau das, was ich eigentlich erwartet habe bei Jesus is King. Und jetzt habe ich es bekommen.
Ja, aber sonst war so wenig los. Es war eine total schöne Zeit, weil man wirklich mal nachdenken konnte, was alles so passiert ist und so. Dieses Jahr ging einfach, also es ist so krass gerast und es ging immer irgendwas. Es kam immer zu viele Alben raus, fand ich. Jeden Freitag ging fast zu viel, um alles irgendwie zu verarbeiten.
Habt ihr auch das Gefühl, dass es eines der anstrengendsten Jahre medial war?
Ja.
Der letzten 5 Jahre irgendwie?
Also du meinst jetzt in unserem eigenen Medienzirkus oder unabhängig davon so weltpolitisch
in
und so?
In unserem Medienzirkus.
Fand ich schon, aber das liegt eben daran, dass Rap pausenlos wächst. Ne? Es geht halt immer krasser bergauf, es kommen immer mehr Leute dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle Firmen, die im weitesten Sinne auch mit Rap in Verbindung stehen, auch alle Medienportale und so, alle expandieren halt total. Deswegen wird es immer unübersichtlicher.
Ich glaube, so Hip-Hop und Greenwashing war so die großen Marketingstrategien der großen, der großen Leader.
Ja, und Dings, vegane Mortadella.
Ja, das ist ja irgendwie auch Greenwashing.
Das stimmt, absolut.
Ja, wenn man dann so Autowerbungen sieht, die dann irgendwie sagen, ja, fang mit uns an, die Umwelt zu retten. Und dann siehst du so einen fetten SUV, der irgendwie zu 30% mit Elektromobilität funktioniert. Und ich mir so denke, wow, das ist alles so krass heuchlerisch. Aber das soll irgendwie gar nicht unser Thema sein, weil worüber wir nicht so viel gesprochen haben beim Jahresrückblick, weil einfach auch die Zeit nicht gereicht hat, waren Producer-Alben oder überhaupt Producer. Und wir haben ja in dem letzten Teil gesagt, dass wir das nochmal aufgreifen wollen. Und ich fand schon, das hat letztes Jahr auf jeden Fall geprägt, Producer-Tags sind wieder wichtiger geworden. Es wurden wieder mehr Producer-Namen gedroppt. Es war total wichtig, wer das produziert hat. Wenn ich an Mixu und McCloud denke, habe ich das Gefühl, die haben für sich auch ein neues Klangbild etabliert, was für mega viele Künstler wichtig war. Und dann gab es natürlich auch viele Producer, die nicht für Rapper Beats gemacht haben, sondern eigene Beat-Tapes, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind. Und ich dachte, da können wir auf jeden Fall noch ein paar Songs auf die Playlist packen. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann hört man das, ne? Aber ich höre das halt irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, zu Hause mich nicht krass konzentrieren muss, aber sowas nebenbei brauche, sowas Atmosphärisches. Ja. Und dann höre ich mir irgendwie ein Cap Kendricks Album an oder Frank Sinatra, der ja mit Midnight Ride so ein Autofahr-Soundtrack gemacht hat. Also ich kann mir wirklich, ich liebe zum Beispiel Drive und ich liebe Ryan Gosling. Und da passt dieser Sound, diese EP oder glaube ich ein Album, ne?
Ist ein Album, ja. Schon so 20 Anspielstationen
oder
so.
Passt da komplett für mich rein.
Safe. Ist auch, glaube ich, schon der zweite Teil. Also es gab schon Midnight Ride 1. Es war so, glaube ich, sein erstes größeres Solo-Projekt, Producer-Projekt vor 6 Jahren oder so. Und dieses Jahr kam halt der zweite Teil und ich fand das auch irgendwie so ästhetisch geil umgesetzt und so. Es ist tatsächlich einfach Mucke, um nachts mit einem fetten Schlitten durch leere, große Innenstädte zu fahren und abzuschalten. Dafür hat er sich auch todesgeile Feature-Gäste rangeholt und so einfach so underrated Ami-Rapper und so. Frank Sinatra halt eh einfach ein wendiger Dude, der überall so seine Finger drin hat.
Fast alle Betty Ford Boys hatten auch ein gutes Jahr einzeln gesehen, haben viel, viel rausgebracht.
Ja, genau. Ich habe es halt nur bei Brank so richtig mitbekommen, weil ich den immer so interessant finde, weil er so eine Brücke schlägt irgendwie zwischen dieser Conscious Tape Fabrik Szene irgendwie, wo ja auch die Betty Ford Boys mehr oder weniger dauerpräsent sind. Und harten Straßenrap. Also er hat ja auch mit Said dieses Album gemacht letztes Jahr, also vorletztes Jahr, Hack. Und hat da überhaupt keine Berührungsängste, also hat auch wirklich mit harten migrantischen Gangster- und Straßenrap irgendwie immer wieder zu tun gehabt und so. Und von der Sorte gibt es voll wenige Leute und dem, also was hinzukommt, ist einfach, dass er eine Handschrift hat, die ich immer wieder erkennen würde. Und es gibt nicht viele Producer, bei denen das so ist. Also ich höre einen Brank-Beat unter Tausenden und ich bin wirklich kein krasser Beat-Nerd so.
Was hast du denn gehört an Beat-Sachen, die dir gut gefallen
haben? Also was ich richtig nice fand, war die Twit Daddy EP von Twit One und Suf Daddy. Und da ist auch mein allererster Wunsch, den ich auf die Playlist packen möchte, nämlich Actin' Soft. Ich fand, das ist, also ich hab's so, weil ich tatsächlich nur mit dieser Conscious-Ecke aufgewachsen bin, was deutsche Mucke betraf. Ganz, 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 ganz viel Suf Daddy gehört. Ich glaube, so der erste Beat, den ich so richtig wahrgenommen habe, war so Chinatown Chill von Suf Daddy, der so gefühlt 400.000 Jahre alt ist. Und ich liebe einfach diese sample-lastige, aber doch instrumental ausgeklügelt klingende Musik. Und ich finde, da haben sowohl Twit One als auch Suf Daddy eine richtig schöne Handschrift. Und ja. Außerdem ist das Artwork auch richtig
hübsch. Ich wünsche mir eine neue Hi-Hat-Club-Wand.
Guck mal, ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie hübsch dieses... Ich finde das...
Oh ja, über das Cover haben wir doch auch gesprochen.
Das Twit-Daddy-Cover ist, glaube ich, mein absolutes Favorite-Lieblings-Cover des Jahres.
brennendes Bullenauto.
Wenn wir bei Suf Daddy sind, würde ich gerne auch einen Song auf die Playlist packen. Und zwar hat er dieses Jahr, also er ist ja nicht nur krasser Produzent, der ist ja auch DJ. Und der hat eine Remix-EP gemacht, die Remix-Boy-EP. Und da hat er wirklich, also erstmal extrem hochwertige Songs genommen, um die zu samplen. Also sonst machen ja Leute irgendwie Remixe auch aus Cotton Eye Joe oder so, aus irgendwelchen, auf irgendwelche Rummelmucke. Und Leute spielen das. Voll, stimmt. Aber er nimmt sich halt schon geile Songs und macht daraus nochmal was ganz anderes, super geiles, und hat ja dann aber trotzdem das Problem, dass du es eigentlich nicht auf Spotify stellen kannst. Dann hast du es irgendwie auf Soundcloud, dann hast du nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, die du erreichst, oder du stellst es auf Bandcamp, da kann man es kaufen, aber da muss man schon super interessiert dafür sein. Ja. Und jetzt hat er sich gedacht, er nimmt einfach diese Instrumentals und haut die ohne die Vocals auf Spotify. Mhm. Deshalb gibt es diese Remix-EP jetzt auch auf Spotify als Instrumental, und davon packe ich einen Song drauf, On My Mind, im Original von Georgia Smith und in einer sehr, sehr schönen Version.
Also bedeutet, er hat die ganzen Lyrics rausgeschnitten und hat aber die Instrumentals von seinen Edits,
von seinen Remixen,
gebündelt aus mehreren Jahren und so.
Nee, schon, ich glaube, ja, alles aus den letzten 2-3 Jahren. Mhm. Genau, also wow. Er hätte so eine Remix-EP gemacht, die eigentlich so zum Auflegen ist oder so zum Hören. Es gibt auch eine Vinyl, super limitiert war. Nach der ersten Stunde weg habe ich natürlich riesen abgekotzt. Und jetzt war ich aber froh, dass er wenigstens die sehr, sehr nicen Instrumentals auf Spotify gestellt hat.
War auch eine sehr schöne Folge, als er bei uns zu Gast war.
Voll.
Könnt ihr euch auch nochmal reinpfeifen, nachdem ihr diese Folge hier zu Ende gehört habt?
Ja. Geil, wir sind ja ein Jahr älter geworden, unsere Redewendungen auch. Worüber das hat Zino genau beim Jahresrückblick so bei mir gelacht? Ich habe irgendwie gesagt, da hat er auf die Mappe bekommen.
Ja,
genau.
Ja, wobei das ist, also im Nachhinein betrachtet, ist das einfach ein krasses Ost-Ding und Zino ist halt ein Westler.
Wahrscheinlich, ja.
Ist das? Ja, auf die Mappe kriegen ist immer noch übelst on fleek in
Ostdeutschland. Aber mein Bruder hat immer auf die Mappe bekommen.
Ja, das genau.
Das ist so dumm. Ja, stimmt.
Aber im Osten sagt man auch noch so Sachen wie Pleppo und...
Das kenne ich nicht. Was ist das?
Pleppo ist ein Dulli. Ja, Pleppo ist auch so ein Lappen, ein Ton, okay. Dulli, ein Toni.
Toni!
Wer auch bei uns zu Gast war, waren Schuko und The Breed. Das war auch eine sehr schöne Folge, die wir auch hier in Leipzig aufgenommen haben, die sehr intimen Beigeschmack hatte, wie ich fand. Wir haben sehr viel über so psychische Gesundheit gesprochen. Aber die haben natürlich auch ein richtig geiles, man kann es eigentlich nicht Beat-Tape nennen, oder? Es ist eigentlich ein Beat-Tape, klingt, als wäre es irgendwie was Unvollständiges, finde ich.
Findest du? Nee, finde ich eigentlich nicht. Also für mich bedeutet das irgendwie nur, dass die Vocals im Hintergrund sind. Also alles, was so Sample und Vocals sind. Also dass der Beat im Vordergrund steht. Das,
okay.
So würde ich es zumindest.
Ja, aber auf jeden Fall haben wir das Beat-Tape. Warum würdest du in deren Fall sagen, es war kein Beat-Tape?
Weil ich finde, dass das so richtig... Die Tracks klingen für mich alle, als wenn das einfach so Songs, auf denen kein Raum mehr ist.
Mhm.
Ich habe ganz viele
sehr ausproduziert.
Mhm. Ganz viele Beats gehört dieses Jahr, wo ich dachte, vor allem auf dem Brank-Tape, wo ich dachte, boah, hier kann ich jetzt irgendwie noch so ein bisschen meinen Wannabe-Freestyle drauf machen und da ist noch Raum dafür. Aber bei Dippin, bei der Platte von Schuko und The Breed, hatte ich dafür da nicht so das Gefühl, dass das so Raum hat. Auf jeden Fall finde ich, dass es ein fantastisches Album ist und fand es sehr,
sehr sommerlich. Es ist halt so Real West Coast. Real West Coast.
Ja.
Real West Coast.
Ja, was ich an The
so
Breed
halt immer... irgendwie.
Ja, stimmt. Stimmt voll. Es ist voll mit dem Cabrio durch Kalifornien. Und dabei, oder wie bei Pimp My Ride, als dieses Heck immer so
Lowrider auf jeden Fall bounced im Sonnenuntergang.
Und Dippin laufen. Ich fand halt bei The Breed, ich habe, glaube ich, auch all seine Platten zu Hause, das war mir manchmal so ein bisschen zu viel Fickmusik. Mhm. Weil er hatte davor so eine Bums-EP, ich weiß, wie hieß die denn? Die hatte so ein
ich pinkes weiß, Cover. Das Cover hat mich auch irritiert.
Ja, und jeder Song hieß auch irgendwie was super Sexualisiertes. Mhm. Und das Video waren immer irgendwelche Girls, die ich in Leipzig so aus dem Schickimicki-Clubbing kannte, an so einem Pool und so. Und das habe ich nicht so 1000%ig gefühlt. Deshalb finde ich das Dippin mit Schuko zusammen, finde ich um einiges noch nicer. Also
Smunchies hieß das letzte Album.
Das müsste davor gewesen sein.
Genau, das war nämlich nicht so, das war auch ein bisschen sexuell, aber du meinst wahrscheinlich Sexbox.
Ja, genau. Ja, ey, Name ist ja Programm aber, und so, ne? Es war einfach nicht ganz mein Film so. Mhm. Es war auch für mich zu cringe, diese Girls, die ich halt auch irgendwie persönlich kannte, weil die immer getanzt haben, als ich aufgelegt habe, dann so sexy am Pool zu sehen mit so einem großen Lolli und so. Und ich war so, ach komm.
Das ist immer komisch, wenn man die Leute kennt.
Ist ein super Producer, aber ja, stimmt.
Zum Thema The Breed. Mir war das gar nicht bewusst, dass der bei euch in der Sendung war. Und ich war tatsächlich, bis wir irgendwie jetzt im Voraus von dieser Sendung darüber gesprochen haben, auf dem Drip, dass es den einfach gar nicht gibt, dass das Plusmacher ist. Das ist ja irgendwie so ein Gerücht, also außerhalb von Sachsen
ist das so ein Gerücht. Er hat das lange so geheim gehalten, ja, seine Identität.
Ich dachte, The Breed existiert so nicht. Ich dachte, das ist einfach so ein alter Ego von Plussi.
Aber er hat ja für so viele Leute auch produziert. Dass der bei euch in der Sendung war. Für Casper und Crow,
glaube ich, trotzdem so viel sein. Hätte ja trotzdem sein können, ja.
Plussi.
Plussi,
so
viel
gesagt. Hätte auch so viel sein können.
Hätte auch so viel sein können. Vielleicht ist alles eine Person. Ja, stimmt, das macht er schon gut. Er hat auch, ich glaube, weil irgendwann, weil es zu heiß wurde, mal seine Maske abgesetzt, aber sonst auch bei uns im Studio, und wir kennen ihn ja schon, die ganze Zeit Gesicht gewahrt.
Diese ekelhafte Maske. Ich hasse das, wenn Leute
Gruselmasken. Was trägt ihr für eine Maske?
Das ist so eine so ein alter Mann mäßig. Einfach so ein Mensch.
So ein alter Pedobär.
Ja, genau. Als hätte er so ein geschmolzenes Gesicht, weißt du? Ja. Ich hasse das.
Meinung zur Maske von Kusogaki, die finde ich nämlich im Club extrem gruselig.
Ja, ja. Same. Finde ich auch unangenehm. Aber Kusogaki heftig.
Heftig, was sagt ihr denn zu den Covern? Wir haben doch gerade schon so über sexualisierte Cover und Provokationen, Beat-Tapes, dies, das.
Also was mich so ein bisschen irritiert, der hat ja so generell viel Artwork auf seiner Instagram-Seite.
Mhm.
Und da ist ja eben so sehr, sehr viel sexualisierter Stuff drauf. Also ich zeige gerade ein Foto in die Runde, wo eine Zeichnung von einem Mann, der einer Frau den Anus leckt. Oh Gott, ich hoffe so sehr, dass meine Eltern niemals diesen Podcast hören. Und ja, ich weiß nicht, ich bin aber einfach auch gar kein Fan von so sexualisierter Kunst.
Geil, jetzt sitzen wir hier alle mit unseren Handys
alle und hängen auf
Kusogakis Profil.
Ich weiß nicht, wie steht ihr denn dazu, wenn viel Nacktheit in Bezug auf Musik gezeigt wird?
Ja.
Stört mich gar nicht.
Nein, Kunst darf ja fast alles.
Also ich will ja auch, dass nicht gelöscht wird, wenn Frauen ihre Nippel auf Instagram zeigen.
Bin ich bei dir?
Und deshalb finde ich, das ist für mich auch okay. Also ich habe, irgendwie stört es mich nicht.
Voll, ich glaube auch, also guck mal, wir setzen ja sonst irgendwie auch für Kunst keine Grenzen. Ich denke schon, dass das erlaubt sein sollte. Nur ist halt die Frage, ob so eine Provokation, wie jetzt die
Frau mit dem
Kopftuch dann so nackt abzubilden, in dem Wissen, dass Leute das stören wird, wahrscheinlich, vielleicht auch in dem Wissen, dass das irgendwie schockt und eine Debatte auslöst, dann sind wir ja schon wieder an so einem Punkt, wo juristisch wird, und das finde ich, dazu habe ich zwar im Fall von Kusogaki noch keine straighte Meinung, aber das finde ich grundsätzlich
erstmal kritisch. Weil man den Charakter dahinter noch nicht ganz ahnt.
Ja, genau.
Er hat da einmal gepostet, bei dem einen Foto mit der Frau mit einem Kopftuch steht, never understood the fuss about a piece of cloth. Also er hat noch nie verstanden, warum sich so viele Leute wegen eines Kleidungsstücks so aufregen.
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe insgesamt kein Problem damit, dass Nacktheit so reproduziert wird und so. Aber ich finde das einfach irgendwie teilweise unästhetisch, wie es, also für meinen eigenen persönlichen Geschmack, vielleicht bin ich auch mittlerweile zu spießig, weiß es nicht. Also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, Geburten auf Instagram zu sehen oder irgendwelche sehr so natürlichen Dinge. Aber ich glaube, so übersexualisierte Frauenbilder und Frauenzeichnungen, das entspricht einfach nicht meiner Ästhetik und auch nicht dem, von dem ich denke, dass es gerade noch mehr davon geben muss, weil wir schon sowieso so übersexualisierte Frauenbilder in der Medienlandschaft immer wieder zu konsumieren bekommen. Aber wenn das so ist, dann stört mich das mit dem Kopftuch zum Beispiel nicht, weil, also da ging es ja so ein bisschen um auch, wie ich das Bild interpretiere, Selbstbefriedigung und sowas, und warum nicht auch einer Frau mit Kopftuch Selbstbefriedigung zu sprechen. Aber wollen wir über Kusogaki als Producer sprechen?
Gerne.
Finde ich nämlich übelst geil, hat mich übelst gefreut, so ganz neue, viel experimentellere Klänge zu hören, als ich es bisher so aus Deutschland gehört habe.
Voll, ich finde es schon auch irgendwie ein Phänomen, und er hat es tatsächlich geschafft, sich interessanter zu machen, als so die meisten Producer das irgendwie hinkriegen, auch mit seiner Solo-Show und so. Ich habe den im Prince Charles gesehen, an einem Sonntagabend. Die Hütte war relativ voll. Der hat halt gespielt zusammen mit einem Schlagzeuger und einem Gitarristen. Also hat das irgendwie auch musikalisch nochmal so ein bisschen anders gedacht. Und ich finde es sehr interessant, natürlich auch durch die Maske, aber auch durch den Sound. Ist irgendwas Neuartiges, irgendwas Mystisches, was die Leute feiern. Also der funktioniert eben auch als Solo-Act. Und allein das schaffen ja in Deutschland nicht so viele Producer.
Ja, und die Beats klingen halt, es ist halt kein Lo-Fi-Beat, der irgendwie auf einer Playlist vor sich hin läuft, sondern der ist, das sind so Gesamtwerke, weil die Samples ja auch meistens irgendwas krass Melodiöses haben. Oder ich frage mich, wenn ich diesen Song zum Beispiel, diesen Cinnamon höre, der jetzt schon 2 Jahre alt ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Alter, wo findet der so ein geiles Sample? Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, wo er diese krassen Sachen herdickt. Und trotzdem klingt kein Song wie der andere. Also ich finde, das hat zwar alles eine Handschrift, aber es, man kann es nicht miteinander vergleichen. So, er findet sich auch jedes Mal wieder neu. Ja, ist einfach ein krasser Typ und ich bin sehr gespannt, was danach kommt. Hat er jetzt auch Features mit Gianni May und so und beginnt damit verschiedene Künstler zusammenzuarbeiten und war auch bei einem seiner Live-Konzerte und fand es auch live sehr gut umgesetzt. Ja, so der weiß einfach, was geil ist irgendwie.
Ja.
Wo ich das allererste Mal beim Sample hören so total überrascht war, als ich von Moloko Plus, also Molok Dilemmas Alias, gesehen habe, wie er seine Samples dickt. Der hat halt einfach gefühlt Samples aus so 800 Gruselfilmen aus den 60er, 70er Jahren auf dem Rechner und hört die halt durch. Und wenn du es einmal gehört hast, ich habe, glaube ich, irgendwann mal so einen Sample-Ordner von ihm geschickt bekommen und habe das immer noch auf meinem Rechner. Wenn du das so einmal hörst, dann kannst du es nie wieder unhören, sozusagen. Wie sagt man das?
Ungehört machen? Oder ungehört wie, was meinst machen. Du?
Josi dickt gerade ins Baklava meiner Schwiegermutter.
Das ist das Geilste.
Die hat das aus Bosnien mitgebracht.
Ich habe noch nie so geiles Baklava und selbstgemachte Waffen gegessen. Das ist so der Shit. Ich würde das so gerne.
Mega. Aber Alex hat noch nicht gehört. Ich finde es geil, wie du reinschmatzt.
Das ist so krank lecker. Aber warum müssen die so fettig sein? Das muss einfach so sein.
Das muss so sein. Die werden halt am Ende, ich habe das einmal mit ihr zusammen gemacht, die werden halt am Ende einfach mit Butterwasser übergossen.
Macht das die auch haltbar oder ist das einfach für die Softness?
Das ist für die Softness, weil vorher hast du einfach nur diese ganz dünnen Blätter sozusagen.
Damit tropft richtig.
Ja, da ist halt gar nichts, weißt du? Die sind halt einfach nur trocken. Das ist ja...
Das ist Blätterteig.
Nee, das ist Jufka, wird das genannt. Das ist sowas ähnliches wie Blätterteig, der aber nicht aufgeht, sondern der ist einfach wie... Das ist eigentlich nur Mehl und Wasser. Und dann rollst du das halt aus und dann bis der halt so dünn wird, dass du durchgucken kannst. Der wird nicht mehr nur gerollt, sondern der wird auch um so einen Stab herumgeschlagen sozusagen.
Ja.
Dass der so dünn ist, dass du wirklich den hochhalten kannst, den Teig, und durchgucken kannst. Dann layerst du den halt mit Walnüssen und am Ende...
Das ist wie ein guter Beat.
Kommt dann auf die vielen Layer Butter und kommt Zucker raus. Kommt
das King-Sample einfach. Das ist die Buttersoße.
Ich habe letztens ein Video gesehen von, ich glaube, ehemals irgendein Viva-Format, wo Oliver Pocher noch moderiert hat. Oder Scheiße. War das Viva?
Das war Olli Pocher, war bei Viva.
Und ey, er war so ein scheiß Keck, ey. Ich fand es ja, als ich irgendwie Teenie war, manchmal auch so halb lustig, weil er irgendwie auch so provoziert hat und so. Aber ich gucke mir das jetzt an und denke, Alter, du bist so ein Toy, wirklich.
Ja.
Und da waren in dieser Sendung Kool Savas und Mel zu Gast.
Ja,
und ich glaube auch Valeska.
Ja, Valeska und Echo auch noch.
Genau, also die Optik, als sie noch zu viert waren. Und dann besprechen die irgendwie so die neuen Sachen und Olli Pocher sagt so, ja, hier und Mel hat die Beats gebaut oder so, ne? Die Frau hat die Beats gebaut, so mäßig hat er das gesagt. Okay. Und sie wollte so antworten, ja, und dann kretscht aber Kool Savas so rein und sagt, nee, ich antworte mal für sie. Und ich war so, ey, das ist wirklich so, alles an dieser Situation war so absurd. Also erst mal Oliver Pocher, dieser Arsch, und dann das Savas, ihr so ein bisschen vor den Mund redet, dass er mal lieber für sie spricht. Scheiße. Als könnte sie sich nicht alleine artikulieren, hat sie ja auch nochmal auf so eine andere Stufe
gesetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sehr weird Savage das gemacht hat, um sie vor Olli zu beschützen, weil alle
ja, wahrscheinlich, aber es also kam halt voll beschissen rüber. Diese ganzen, also es gibt ja relativ viel Stuff von damals auf YouTube, aus der Viva und MTV-Zeit, diese ganzen Live-Situationen, es war halt so billiges Kokettieren mit wir sind die und die Crew und wir sind härter, weil und so, und deswegen war Savage einfach auch so das Sprachrohr von Optik und ich glaube, so hat er sich auch begriffen, deswegen fährt er ihr so krass über den Mund und reißt es immer so an sich und sitzt dann da so übelst breitbeinig und so, ja, also sie bringt dann als nächstes, ja klar, sie macht die Beats und so, und es ist alles auf einem Niveau, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, also wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht, wir haben coolere,
Gott sei Dank,
also coolere Moderatoren, Moderatorinnen im
Moi
auf Musik in Musikfernsehsendern definitiv, wir haben, glaube ich, eine andere Attitüde und gehen damit anders um, wenn solche Themen gesprochen werden. Und der Humor hat sich einfach zum Glück auch gewandelt.
Respektvoll gegenüber, wie Oliver Pocher sich verhalten hat.
Man kann sich nichts aus dieser Olli Pocher-Ära reinziehen ohne Fremdscham und ohne, dass man dem einfach in die Fresse hauen will.
Was ist mit Stefan Raab? Und kennt ihr noch Stefan Raab ist bei, ich nehme mich auch, Stefan Raab und Busta Rhymes und wo die wieder zusammen gejammt haben oder auch Stefan Raab und Will Smith, genau.
Das war schon übelst.
Ich fand das ganz
nice. Ahnte noch, als Flizzy Stefan Raab ein Südberlin-Maskulin-Hoodie geschenkt hat? Nein. Oder eine Bomberjacke sogar? War das nicht so eine College-Jacke, so eine Bomberjacke?
Ich glaube, was ich bei Stefan Raab immer gut fand, ist, dass er trotz absoluter musikalischer Expertise immer diesen Trottel einfach gespielt hat.
Ja.
Und er hat nie den Leuten das Gefühl geben müssen, irgendwie so erhaben zu sein über die, sondern er ist halt einfach so.
Findest du?
Vor allem in der.
Also ich finde, er hat gerade deutsche Straßenrapper immer krass auflaufen lassen in seiner Sendung. Also er hat eine total klassistische Analyse gehabt. Also er hat sich Bushido, Flair, Kool Savas, Kollega, Sido und so nur in die Sendung geholt, um nochmal aufzuzeigen, so, hey, da draußen machst du voll auf hart, aber wenn du auf mich triffst in meiner Sendung, dann bist du auch nur ein lächerliches Stück Scheiße.
So. Krass, okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese ganzen Deutschrap-Sachen gar nicht auf dem Schirm. Ich habe nur auf dem Schirm, wie er eben auf irgendwelche Ami-Rap-Artists getroffen ist und zum Beispiel auch auf Eminem. Und wie auf Augenhöhe er das gemacht hat und nicht mal unbedingt auf Augenhöhe, sondern halt auch einfach, um die zu belustigen, so eher auf dieser Trottelebene. Aber da muss ich vielleicht nochmal reinschauen in dieses Deutschrap-Stefan-Raab-Ding.
Solltest du, und ich glaube, also diese Trottelebene, klar, die hat er irgendwie, das war ja auch so Teil seines Images irgendwie. Ich glaube aber auch, die resultierte daraus, dass der immer sauschlecht vorbereitet war. Also ich glaube wirklich, der saß da Real Rap und hat sich vorher kein bisschen mit demjenigen Künstler, mit der Künstlerin beschäftigt, die an dem Tag zu Gast war. Meinst hat natürlich du? Nicht ins Album reingehört, hatte null Infos und hat sich deswegen so trottelmäßig rangetastet. So, na,
aber musikalisch war er schon,
vorbereitet,
fand ich auch.
Der hat schon vorbereitete Tracks gehabt, der hat das irgendwie vorbereitet auf den, also zumindest das, was ich im Kopf habe.
Der hat halt auch einen gigantischen Output, ne? Ich glaube, der hatte viermal die Woche oder so, hatte der abends eine Live-Sendung und am Wochenende dann nochmal so eine Live-Competition. Alles irgendwie mehr oder weniger live oder am selben Tag aufgezeichnet. Der konnte de facto auch nicht so gut recherchieren und so.
Ich finde auf jeden Fall krass, wie er das geschafft hat, sein Privatleben komplett unter dem Radar zu halten. Und auch als er aufgehört hat, hat er ja extra in einer Nacht von, Samstag auf Sonntag oder so, das bekannt gegeben, kurz vor 0 Uhr, damit die Zeitungen das nicht mehr drucken können. So, damit keiner darüber berichten kann, sondern er ermächtigt es darüber zu entscheiden, wie das kommuniziert wird. Und solche Clues fand ich eigentlich immer super. Ich frage mich halt, warum die ganzen großen Rapper dann gekommen sind, wenn es so offensichtlich war, dass er die alle nacheinander
gemacht
hat. Also ich erinnere mich an die Folgen.
Das ist wie wenn heutzutage Kevin Kühnert und Philipp Amthor zu Böhmermann gehen und genau wissen, die werden da völlig rasiert. Es ist einfach, dass. Also es ist trotzdem immer, hat dann immer noch einen Promo-Effekt hinzugehen, weil es einfach unheimlich reichweitenstark ist.
Aber wahrscheinlich hat ja Stefan Raab gedacht, ja, ich bin dir eigentlich rhetorisch und in allem überlegen.
Ja.
Und Flair hat aber trotzdem gedacht, ich bin viel cooler als du. Also es war, und das Publikum, was Stefan Raab feiert, hat dann wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für ein Typ? Aber die Leute, die Flair gefeiert haben, fanden das trotzdem geil, dass er sich da so hingeflitzt hat und pumpige Antworten gegeben hat. Also
es stimmt, es fällt natürlich auch alles noch in diesen Zeitgeist rein, über den wir gerade schon gesprochen haben im Zusammenhang mit Viva und MTV. Es war alles noch viel plakativer und Rapper haben noch viel mehr damit kokettiert, dass sie krasse Straßenjungs sind und so. Und Raab hat noch viel mehr damit kokettiert, dass er halt eigentlich die bürgerliche Mitte vertritt und dass es niemals einen runden Tisch geben wird und dass, dass man sich deswegen sowieso irgendwie gegenseitig im Weg steht. Aber ich glaube, man wusste schon, man geht zu Raab und man kriegt tendenziell vor die Mappe. Oder wie sagen
wir? Das ist eigentlich wie, wenn man in den Podcast kommt. Wie ist es denn jetzt eigentlich für dich, wenn du die ganzen alten Sachen gesehen hast und das ja teilweise wahrscheinlich auch krass fandest? Also ich meine, MTV hat eine krasse, oder auch Viva hat eine krasse Legacy an Moderatoren.
Ja.
Wie ist das denn jetzt für dich, dass du da Teil davon bist oder jetzt auch moderierst?
Na, das ist schon voll verrückt. Also ich habe ja selber immer MTV geguckt, tatsächlich MTV auch mehr als Viva. Weil MTV ja ein bisschen spezieller war und Viva war mehr so dieses Bravo-Super-Hits-Ding und so. Ja, Joko und Klaas zum Beispiel halt, ne? Die hatten halt MTV Home und so. Ich weiß auch noch genau, deswegen wusste ich so oft den Tag, wann MTV halt ins Pay-TV gegangen ist. Ich weiß noch genau, wie wir Silvester 2010, auch 2011 zusammensaßen, damals noch so mit meiner Jugendklicke und alle waren so völlig schockt, dass MTV halt so bekannt gegeben hat, ab jetzt braucht ihr so ein Abo, um MTV zu gucken, weil das war halt unser Nachmittagsprogramm irgendwie. Ja. Also wenn wir nicht auf einer Wiese saßen und gekifft haben, haben wir halt immer MTV geguckt. So. Und plötzlich war das halt ein Pay-TV.
Ja.
Deswegen, letztens hat mich jemand gefragt, ja, wie lange war MTV im Pay-TV? Ich so, ja, ich kann es dir straight sagen, von auf den Tag genauso. Halt einfach, weil das scheinbar auch für uns voll wichtig war. Deswegen ist es krass, auch wenn MTV jetzt natürlich, naja, natürlich andere Reichweiten hat, einen anderen Status hat als damals, aber MTV ist back.
Ja, ist die Frage, ne, inwiefern man die Formate, die ja teilweise adaptiert wurden, so für diese neue Internetgeneration zugänglich macht, dass es halt auch immer noch cool ist und es gibt ja immer noch diese Top 100 Sendungen und so, oder?
Die Top 100 inzwischen nicht mehr. Das ist aber auch vor gar nicht so allzu langer Zeit aufgegeben worden. Aha. Ich glaube vor 6-7 Wochen.
Ach so.
Also die laufen schon immer noch durch, aber die sind nicht mehr moderiert.
Ja.
Weil das tatsächlich wahrscheinlich einfach nicht mehr Zeitgeist ist.
Ja. Aber also, wird es ein Date Your Mom mit Alex Babian geben?
Es wird ein Date Your Mom mit Alex Babian.
Jetzt ist halt diese ganzen Trash-Sendungen.
Ich hab's ja geliebt.
Das ich würde ja auch so gerne in dieser Chicago-Tattoo-Sendung mal auftreten und mich tätowieren lassen.
Ach so.
Nein, mich tätowieren lassen. War auch immer so, ja, hey, ich bin der und der und ich wollte eine Rose mir stechen lassen, weil das verbindet mich mit meiner Schwester oder so. Und dann wurde die Familiengeschichte so übelst aufgerollt. Und dann sitzen da so vier Tätowierer, Arzt und so, okay, wie wollen wir das jetzt am besten umsetzen? Welcher Größe und so. Und zwischendurch so Schnittbilder vom Strand und so.
Das. Du musst auch, um da mitzumachen, wahrscheinlich vorher so deine Familiengeschichte einmal niederschreiben, damit wir wissen, ob das ein Familienmitglied von mir hat mal bei X-Factor mitgemacht, glaube ich. War das X-Factor?
Wie macht man damit?
Aber du redest nicht von X-Factor, das Unfassbare. Nein.
Wie heißt das nochmal? Diese Talentshow. Heißt die nicht X-Factor?
Die heißt auch X-Factor.
Ach, crazy.
Warum heißen die Formate beide gleich?
Dumm.
Ja.
Und dann musstest du tatsächlich vorher, du hast so ein Anmeldeformular und in dem Anmeldeformular steht halt so eine Klausel, wo du halt ausfüllen musst, so eine sehr bewegende Geschichte aus deinem Leben. So. Und da denkst du halt auch so, Alter, was wollt ihr eigentlich?
Das hatte ich bei DSS auch.
Echt?
Ja.
Pervers.
Gab's ja auch. Die fragen da wirklich ganz spezifisch nach irgendwelchen Familientragödien oder ob du mal krank warst oder so, gucken genau, was dir mal zugestoßen sein könnte, was sie richtig ausschlachten können. Das kann aber auch sowas sein wie, keine Ahnung, du bist verheiratet und ihr habt 10 Kinder adoptiert, also irgendwie so eine Story.
Muss halt irgendwie krasser Plot sein. Du so als Mensch bist halt einfach dann
völlig egal. Wollen wir die Playlist noch ein bisschen bestücken? Die hat nämlich 2 Wochen, war die ja jetzt leer, also 2 Folgen.
Yes.
Ich habe nämlich noch 2 Tracks von, ein Track von Cap Kendricks, Endless Nights von seinem letzten Tape, Hotel Melancholia oder Melancholia, weiß nicht, wahrscheinlich Melancholia. Sehr, 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 sehr smooth, gechillte, hochwertige Beats, die auf sehr vielen Spotify-Playlisten gelandet sind. Und ich glaube mittlerweile, jetzt wo ich auch einen Beat Dollar angesiedelt habe, man kann echt so halbwegs davon leben, ne? Wenn du in vielgehörten Playlisten am Start bist, unter den ersten 10 Songs oder so, dann, und viele Aufrufe generierst, dann kommt schon Kohle bei rum.
Ja. Und das wird dann auch in internationalen relevanten Playlisten.
Genau.
Weil das ist natürlich ein Punkt, ne? So unsere deutsche Producer Rapper
sind in USA und so, in ja. USA, Leute, werden die so krass viel gehört.
Ja, und ein guter Lyricist wird halt natürlich nicht in einer amerikanischen Playlist platziert, weil er deutsche Texte hat.
Aber würdest du darüber offen sprechen, was man da, also was du da so verdient hast? Oder ist das eher.
Nee, ich kann darüber voll offen sprechen. Das sind, also es gibt, glaube ich, 0,0039 Cent oder so. Will ich jetzt nicht festnageln, aber wir haben es schon mal besprochen. Ja. Und ich habe, glaube ich, fast eine halbe Million Streams oder so. Also das läuft über im Prinzip, du meldest dich bei so einer Plattform an, die das für dich verwalten oder normalerweise verwalten das ja die Labels.
Ja.
Ich habe aber kein Label, deshalb mache ich das über so eine Internetplattform. Und dann werden die Streams alle 3 Monate abgerechnet und dann bekommst du irgendwie das Geld. Also ich habe jetzt keine genaue Summe, weil das ist ja noch nicht so lange draußen. Aber ich glaube, dass man als Beat-Producer, auch weil immer alle rumheulen, dass es bei Spotify so wenig Kohle gibt, und es ist auch wenig Geld, aber ich glaube, man kann davon leben, wenn man gut platziert wird und hochwertigen Stuff macht, der internationalen Sound hat.
Das ist schon krass, wie wichtig diese Playlist-Sachen vor allem im Beat-Kontext sind, aus meiner Sicht. Also Beats höre ich fast ausschließlich in Playlisten. Vor allem bin ich dieses Jahr absolut hardcore auf diese Vaporwave und Lo-Fi-Beat-Playlisten abgefahren.
Und das sind ja eigene Kosmos. Was sind die Mehrzahl von Kosmen?
Kosmen hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja.
Kosmi?
Gerade dieses Vaporwave.
Ja.
Vaporwave. Also ich finde das so spannend als Herangehensweise, weil die wird wahrscheinlich irgendwann langweilig als Produzent und du fängst irgendwie an, was krass anderes zu nehmen. Nimmst so einen 80s-Song, nimmst davon die A Cappellas, pitchst sie um die Hälfte runter, machst alles richtig krass slow und schaffst damit einfach ein neues Genre. Und da entstehen wieder so viele weitere Zweige.
Voll.
Das ist super spannend.
Auf jeden Fall wolltest du gerade sagen, du warst bei der Hotel Melancholia.
Genau, ich möchte einfach einen Song davon raufpacken und zwar Endless Nights.
Der Titel trifft es total. Es hat sowas richtig Düsteres einfach. Düster, traurig, finde ich.
Ich finde es nicht so traurig beim Hören. Aber es kommt wahrscheinlich an, in welchem Mood du bist. So, wenn ich jetzt irgendwie das im Auto höre und ich fahre irgendwie durch einen schönen sonnigen Nachmittag, empfinde ich das eher so als entspannend. Und
Ich habe es so im Winter gehört. Also Winter letztes Jahr, das kam ja so im Februar rum. Und jetzt halt wieder im Winter.
Das ist halt eh übelst interessant. Es fällt mir gerade erst so auf, dass natürlich der Interpretationsspielraum in einem, also auf einem reinen Beat-Tape viel größer ist als auf einem Rap-Tape, ne?
Aber du hast also insofern
auch. Das hat übelst was damit zu tun, welchen Mut du die Sachen hörst und mit was du es assoziierst und hast irgendwie viel mehr Gedankenspielraum.
Ich finde jetzt gerade auch, was du gesagt hast, man kann natürlich auch anhand der Cover so ein bisschen so eine Stimmung, die der Künstler ausdrücken wollte, sehen und da ist es wirklich. Bei diesem Cover von dem Song ist ein altes Motel, du siehst diese Neonschrift. Draußen ist es aber super dunkel und du hast eher so eine sehr nachtige Atmosphäre.
Ich will bitte, dass du für alle Filme, die ich je gucke, Audiodeskription machst. Ich habe es gerade total gefühlt, wie du das beschrieben hast.
Und deshalb finde ich, dass es nicht nur Playlisten sinnvoll ist, sich reinzuziehen, sondern auch so eine schöne Platte zu kaufen.
Das stimmt.
Mit einem geilen Artwork. Und das ist ja auch relativ verbreitet bei Beat-LPs.
Genau, es gibt ja schon auch irgendwie eine Fanschaft in Deutschland, ne, die gerne dann diese Platten kauft und so.
Was ich mich halt gefragt habe, vor allem in Bezug auf Jahreszeiten, wenn man halt Mucke macht, beziehungsweise hast du, als du deinen Beat jetzt rausgebracht hast, Josi, drüber nachgedacht, in welcher Jahreszeit du den droppst?
Mhm.
Weil bei der Mucke, die ich jetzt gerade so im Hinterstübchen am Machen bin, denke ich schon die ganze Zeit so, Alter, das kann ich jetzt nicht im Frühling rausbringen. Das
passt ja überhaupt nicht. Sondern muss im Herbst
raus. Muss im Herbst oder muss im Winter. Wenn alle traurig sind, muss genau das jetzt kommen. Ja. So. Meint ihr, da machen sich viele Gedanken drüber? Ich habe noch nie mit Lavia darüber gesprochen.
Ja.
Also so die befreundeten Künstler, die ich jetzt so habe, die machen sich da ganz extrem Gedanken drüber. Gerade wenn es um Rap-Alben geht, irgendwie, wann man die raushaut. Also keine Ahnung, zum Beispiel Räubermusik darf halt nicht im Hochsommer kommen. Es ist auch ein Skill, die Sachen so rauszuhauen, dass man, also dass die Zuhörerschaft das in den Momenten hört, wo es vielleicht irgendwie gut zur gesellschaftlichen Stimmung passt oder auch irgendwie zum Wetter und sowas. Rap ist an sich, finde ich, ein trauriges Genre vergleichsweise.
Weiß ich gar nicht, ob ich da so zustimmen würde. Ich glaube, ich höre eher so mittlerweile so Grown Man, gute Laune.
Umse.
Rap. Nee, schon
eher. Umse ist der Einzige, der mir gerade so in den Kopf gekommen ist. So, wer macht richtigen Sommer-Rap? Ist es Umse.
Nee, so Fat Tony. Na stimmt, aber Fat Tony war auch traurig, das Album dieses
Jahr. Aber der hatte auch schon ein Sommeralbum.
Fat Tony hat schon Berechtigung, im Frühjahr zu releasen. Ja. So.
Wir machen so ein Code of Conduct.
Wer darf im Sommer releasen?
Oder so ein gutes Flair-Album. Der hat auch teilweise ordentliche... Also das kann man nicht. Ich finde, Flair ist Nachtmusik.
Mhm.
Flair kann man nicht so am Tag hören.
Flair ist aber auch
diese
Automusik.
Ganze KMN-Sache zum Beispiel.
Stimmt, das ist Sommermusik.
KMN kann man richtig gut im Sommer hören.
Wir haben es letztens im Rap.de-Jahresrückblick, Shoutout Skinny, haben wir es Tropical Swagger genannt. Das stimmt natürlich. Ja, das war alles voll Sommermusik.
Kann das auch Wort letztes Swag bitte in 2020 sterben?
Ja, es darf
da habe ich aber eine Liste von Worten, für die ich noch Synonyme finden muss. Aber es gibt einiges, was ich wirklich nicht mehr sagen will.
Lass mich ran. Lit ist eins davon?
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch nice muss verschwinden.
Nice. Hm.
Ich finde nice ist
das zeitlos. Das sind alles Dinge, die ich sage.
Oh, sorry.
Ich finde nice ist zeitlos, aber Swag.
Aber Swagger?
Swag und Swagger müssen sterben.
Okay, weil ich finde, Swag, gebe ich euch recht, so sollte sterben, assoziieren Menschen auch immer noch irgendwie mit Moneyboy, auch vielleicht zu Recht in Deutschland zumindest. Swagger muss leben.
Ich finde, Swag klingt für mich, wenn ich Swag höre, denke ich an Exhibit.
Uh-huh.
Und so an so einen ekligen, flashigen oder so Flavor Flav oder sowas.
Wollen wir eigentlich derbe und flashy und flashig und so wieder einführen für 2020?
Nee.
So den Eisfeld.
Derbe finde ich okay, flashy finde ich komisch.
Flashy ist komisch.
Ich finde Goyle geil.
Wieso Goyle als geil?
Ja.
Goyle. Aber da kenne ich zu viele Debos aus dem Dorf, die das früher schon gesagt haben.
Ach so, und
das
jetzt
ich will, was ich gerne wieder, was ich gerne wieder etablieren möchte, ist die Antwort... Boah, was? Das war bei uns früher richtig big.
Einfach,
wenn du was nicht glauben kannst, einfach so, was? Wenn sie sich reagieren.
Gut. Ey, du hast noch gar keine Songs auf die Playlist gehört.
Na gut, das sind jetzt aber auch keine Producer-Songs.
Warte, dann mache ich noch einen Producer-Track.
Ja.
Weil Josi gerade Cap Kendricks gesagt hat, ein Feature Cap Kendricks mit Tom Dooley, nämlich auf dem Beat-Tape Field Notes von Tom Dooley, Stay in Wonder. Fand ich sehr schön und hat bestimmt auch jeder schon mal gehört. Ich fand das interessant beim Durchhören dieses Albums. Dachte ich mir, hä, warte mal, diesen einen Track hast du mindestens schon 500.000 Mal in irgendeiner Beat-Playlist gehört und der ist mir sau heftig hängen geblieben und deswegen dieser wunderbare Track.
Er ist wirklich übelst krass. Den finde ich auch sehr, 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 sehr gut.
Gut. Achso, jetzt bin ich dran.
Jetzt bist du dran.
Packen wir alles gleichzeitig
ohne
drauf.
Meldung, einfach
okay.
So.
Drei Songs habe ich mitgebracht, die ich auch gerade aktuell pumpe. In meinem Spotify-Hörverhalten weit oben angesiedelt. Es ist zum einen Skinny Finster und Casper, das Intro vom neuen Skinny Finster-Tape Spielerdämmerung. Der Song heißt Profit. Beweist, dass Casper alles kann und auch Memphis-Style rappen kann. Sehr geil. Dann von Gold Roger, der vor kurzem sein Mixtape rausgehauen hat, der Song Halt, das ist wiederum das Outro. Und ich wünsche mir Medusa von Rap-Kreation. Sehr geiler, sehr geiler Song, der Berliner Lebensgefühl im Winter, wir haben ja gerade drüber gesprochen,
nice.
Gut rüberbringt. Geiler, aggressiver Track. Ich freue mich, den irgendwann live zu hören.
Hier eine Sprachnachricht von unserem lieben Kollegen Zino.
Yo, ich hatte natürlich vergessen, die Sprachnachricht zu machen. Darum mache ich sie jetzt einmal kurz. Wer auf jeden Fall das Beat-Tape des Jahres rausgebracht hat, ist Frank Sinatra. Ich habe mir das immer nebenbei angehört, wenn ich so, kennst du, man muss irgendwie was machen, aber kann irgendwie nicht in der Stille arbeiten. Und ich kann da eigentlich kein Hip-Hop hören, weil ich dann zu sehr zuhöre. Aber das Frank-Ding kann eigentlich immer laufen. So. Ich habe nach wie vor so... Ohrwürmerste davon, weil einfach geil, Frank sowieso einer der unterschätzten Produzenten in Deutschland, ja Mann, der ist eine geile Sau und auch hervorzuheben als Produzent auf jeden Fall Funkvater Frank, weil er einfach mit Kimo so nice Hand in Hand funktioniert und auch so Sachen verzerrt, obwohl das so, ich sag mal, mathematisch nicht richtig ist. Ja, man, lieb ich doch.
Ja, ich muss Zino da völlig recht geben bei der Funkvater-Frank-Sache. Das Kimo-Album ist ja sowas von krass produziert. Liebe ich.
Ja, vor allen Dingen, also Funkvater Frank hat dieses Jahr das Kimo-Album gemacht. Die haben ja aber auch im selben Jahr, also irgendwie im Frühjahr, tatsächlich noch eine EP gemacht, die halt ähnlich krass produziert war. Also es zieht sich ja einfach ein krasser Style einfach durch. Und der ist an dieser Binjo-EP auch noch beteiligt, die halt auch richtig krass war. Also auch so Sonky-Mob-Umfeld. Also Funkvater Frank arbeitet nicht nur saumäßig eigenständig, also so, dass du irgendwie seine Beats, ähnlich wie es vorhin bei Brank meint, irgendwie unter Tausenden erkennen würdest, sondern auch übelst produktiv. Also ich glaube, der ist sauschnell einfach.
Was wir noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel die Achse.
Genau, Faut und Bazazien, die ein Album rausgehauen haben. Finde ich auch ein sehr eigener Sound, sowas kenne ich sonst auch nicht im Rap. Also das ist mir damals schon aufgefallen bei dem Culture Clash, den du moderiert hattest, ja. Da haben die ja auch gespielt.
Ja.
Ich finde, von allen, die da am Start waren, hat sich das am meisten hervorgehoben, weil es ja irgendwie auch so krasse Techno-Elemente beinhaltet. Das ist so derbe stilsicher. Und ähnlich wie du das vorhin beschrieben hast, irgendwie, du hast so einen Raum und der ist wirklich zu 100% ausgefüllt mit dem krassen Beat, der richtig wummert und nicht langweilig wird. So. Ich glaube, mit diesem Song Laili oder so ging das. Ja. Laili hieß das, gell?
Ja.
Ging das halt los und den fand ich schon so, boah, heftig, so Mode-Selector-Feelings, das würde ich irgendwie auch gerne einfach live erleben. Und
so Mode-Selector in Böse sind die Achsen.
Ja, genau, einfach so, genau so hellrot, einfach so Blut sehen.
Aber es ist halt wirklich auch sehr hart, also für mich zu hart, um es so aktiv zu hören.
Mhm.
Oder nee, anders, es ist so zu hart, um es inaktiv zu hören. Also man hört dann so zu und ist voll dabei und guckt sich vielleicht noch irgendwie ein nices Video dazu an. Die hatten, glaube ich, auch auf der vorletzten EP dieses Video, was einfach 4 Minuten nur daraus bestand, dass ein Typ so einen Strich, einen schwarzen Strich durch die Häuser zieht. Und das ist, ich glaube, so ein One-Shot, einfach nur so ein Graffiti mit einer Dose. 4 Minuten zieht er einfach Striche durch alles, wo er vorbeiläuft.
Ja.
Und
boah, das hat so natürlich eine geile Idee.
Übelst geile Idee, minimalistisches Mittel und so eine
dumm, Alter.
Krasse, ja, hast du damals schon gesagt. Ich fand das damals schon geil, weil das hat ja so viel, also für mich so viele Ebenen.
Ja.
Gesellschaftlich diesen Strich zu ziehen, boah, und auch so von.
Ich liebe auch diesen Graffiti-Style. Naja, das ist natürlich, das hat eine sehr nihilistische Ebene, aber andererseits, das hat ja direkt einen Graffiti-Bezug. Graffiti beinhaltet immer. Oder Vandalismus als solcher beinhaltet ja immer irgendwie Nihilismus und alles kaputt machen und das in Kauf nehmen.
Ja, aber das finde ich so sinnlos.
Es ist ja von der Angry German EP und das, damit sagt man ja schon aus, irgendwie es gibt so Wut auf so viele Dinge und daraus entsteht wahrscheinlich so ein Bock, irgendwie so ein zerstörerisches.
Ja,
ich glaube, mein Zerstörung Problem damit ist einfach nur, dass ich sehe, wie es in Connewitz gerade zugeht in Leipzig.
Ja.
Für die nicht wissen, was es ist, das ist so ein bisschen das autonome Viertel in Leipzig, was nicht ganz autonom ist, aber sich so verhält. Und wie planlos dieser sinnlose, in Anführungszeichen, Aktivismus ist, der aber in diesem Falle aus meiner Sicht einfach nur Kapitalismus fördernder Vandalismus ist, weil die kaufen sich diese Dosen hier für 4, 5, 6 Euro und dann rennen die halt los und machen halt an irgendwelche Orte, die irgendwelchen, keine Ahnung, Leuten gehören. Also zum Beispiel in Connewitz wurde halt ein Bäcker geschlossen, weil die halt einfach alles zugeballert haben, weil der Bäcker irgendwie die Preise erhoben hat oder sowas. Also ich finde es einfach so enddumm teilweise.
Gut, okay, aber
da denke ich mir halt einfach, organisiert euch, bildet irgendwelche Gruppierungen, die sich wirklich aktivistisch einsetzen, um gegen Kapitalismus was zu machen. Aber das ist doch so sinnlose Kapitalismuskritik, irgendwie ein Bäcker, weil der die Preise um 2 Cent erhoben hat, irgendwie den Bäcker zu schließen.
Ja, normal, da finde ich auch, aber das schließt ja nicht ein, dass Graffiti oder Zerstörungswut irgendwie als solche nicht progressiv sein kann. Oder vielleicht geht es auch gar nicht da, also wenn jetzt jemand einfach eine schwarze Linie zieht, geht es vielleicht auch gar nicht unbedingt darum, progressive Kritik zu äußern, sondern irgendwie einfach sich als ein Individuum in der Gesellschaft, das sich nicht gehört fühlt oder so, einfach auszurasten. So klar, das ist ja aber auch irgendwie ein Zustand, den der Kapitalismus auslösen kann. Mhm. Wenn ein Bäcker schließen muss, dann ist es natürlich absolut stumpf und hohl. Ich fand bei G20 die Autobrände an den kleinen Familienwägen und so fand ich auch nicht cool. Ne, aber dass in Connewitz alles vollgeschmiert ist und dass irgendwie alles bunt ist und dass viele Leute, die da leben, den Kiez genauso haben wollen und es irgendwie einen gewissen Charakter hat, finde ich erstmal.
Ich habe kein Problem mit den Graffitis an den Häusern. Ich habe ein Problem damit, was viele da rein interpretieren, für sich selber sagen, dass es eine Form von Aktivismus ist und ich mir denke, nee, Alter, all diese Energie und all dieses Geld, das wäre so viel besser an anderer Stelle, wenn ihr euch tatsächlich zusammentun und tatsächlich aktivistisch arbeiten würdet und euch tatsächlich organisieren würdet, Petitionen unterschreiben würdet, was auch immer.
Klar, aber ich glaube, man muss in jedem politischen Kampf muss man, glaube ich, akzeptieren, dass es verschiedene Aktionsformen irgendwie gibt. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass Menschen, die dann zum Beispiel irgendwie sprühen gehen oder Dinge kaputt machen oder so, irgendwie gar nicht tolerieren, dass Leute auf bürgerlicheren Ebenen Kritik üben oder Politik betreiben. Aber da muss, glaube ich, schon auch eine gewisse gegenseitige Akzeptanz
her. Ja, aber dieses ganze Tonnenverbrennen, Konvents, das ist einfach so dumm. Die Leute, die darunter leiden, sind einfach... Das sind Menschen, die ganz normal da leben. Das sind Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben und von diesem ganzen Geböllere und Brenne und sowas belastet werden. Und Tiere und Kinder. So, ja, aber ich habe da so ein bisschen emotionale Sicht zu der Sache, weil mich das einfach echt Leipzig ganz schön belastet. Aber das Axe-Album heißt ja sogar Hooligan.
EP, Hooligan LP.
Ist schon, glaube ich, eher eine, also es sind 6 Tracks drauf.
Ach so, okay. Mhm.
Auch mit Features wie Ghostface Killer oder so. Held meiner Krank. Jugend. Aber ja, ach, zu Connewitz, ja, ist wahrscheinlich extra nochmal eine Sendung. Ja, ich bin ja da aufgewachsen, ne, und habe ja da ewig lange gewohnt und verstehe da auch so beide Seiten. Also ich finde, dass die junge Gewaltbereitschaft dort gegen Menschen, die wirklich das überhaupt nicht verdient haben, auch viel zu krass. Also wenn Scheiben eingeworfen werden, weil das Bier da 2 Euro kostet, obwohl die Kneipe genauso von einem jungen, coolen Typen gemacht wird, der eigentlich die gleichen Ideale hat und auch nur einen Ort für junge Hippies schaffen will,
ja.
Dann finde ich das auch super bescheuert. Oder auch Pizzerien und so. Also Leute, voll, selbst mit migrantischem Hintergrund, denen wird die Bude eingeworfen. Finde ich super kacke. Ich glaube aber auch, dass dadurch, dass man das Viertel so... das Gegenteil von in Schuss halten.
Naja, so konsequent dreckig hält irgendwie auf eine Art. Also dreckig das nicht im Sinne von hässlich, sondern dreckig im Sinne von
viel
so
Graffiti,
urtypisch,
wie das halt ist. Vandale, genau. Dass das schon Wende. Investoren auch davon abhält, sich dort auch auszubreiten, wie sie es im restlichen Leipzig machen. Und dass der Großteil von den Leuten, und das betrifft ja auch die jungen Familien, super viel Schiss haben vor weniger Wohnraum, vor steigenden Mieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg sein kann, dass man das Viertel so gentrifizierungsfrei
möglich lässt. Ich finde den Ansatz auch gar nicht mal schlecht. Diese Konsequenz finde ich tatsächlich schön, dass man sagt, ey, diese ganzen Großen, da wird es niemals ein McDonald's geben, weil... Am Anfang.
Weil die wüssten, die würden halt so.
Die würden sterben sofort.
Nach 2 Tagen wäre alles hin.
Ja, das Ding ist ja, in Connewitz kannst du als Familie aber gar nicht mehr entspannt leben, weil es einfach viel zu laut ist. Du hast gar keine. Wenn du da wegen Ruhestörung die Cops rufst, dann kommen die ja nicht.
Aber das kannst du nicht auf ganz Connewitz beziehen. Also, okay, ich habe viele Freunde, die da als junge Familie leben und die das total.
Also nice finden, aber was ich meine, ist natürlich direkt wirklich so an der Stö und also da kannst du einfach nicht wohnen, wenn du mit Familie bist. So.
Mhm.
Ich würde auch gerne noch einen Track draufpacken von, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, von der Label-EP von Travis Scott. Cactus Jack heißt das Label und die EP heißt Jack Boys. Und es gibt ein Video zu einem Song, der heißt Gang Gang und das sind so krasse Leute drauf wie Shaq Wes, Luxury Tax und Travis halt, der ja auch selber krasser Musiknerd ist. Also ich finde gerade, wie er irgendwie die Gitarren neu einsetzt, finde ich irgendwie mega magisch und spacey, weil es so eine Gitarre, die ich sonst in irgendwelchen, keine Ahnung, nicht mal Pop-Songs, sondern so ein bisschen Weltmusik-Gitarren einordnen würde und er verpackt die halt so übelst krass auf seinen Songs. Produziert von Wonder Girl, Die ich auch überkrass finde. Die ist, glaube ich, auch noch mal 5, 6, also irgendwie Anfang 20, kommt aus Kanada und ist einfach eine der heftigsten Producerinnen, die so in dem amerikanischen Rap-Game mitspielen. Und also es ist einfach so, es ist so krass on point, so energiegeladen, was sie macht. Und da auch wieder ganz, ganz neue Produktionssachen, die ich so noch nicht gehört habe. Es klingt teilweise, als würde sie Samples erst runterpitchen und dann reversen und also totale musikalische Kreativität, die sie damit einbringt. Und der Typ, der das Video produziert hat, das hat alles irgendwie auch so eine geile 90s-Ästhetik und dieses Cover sieht so übelst nice aus mit diesen grünen Hassis und auf diesem Autofriedhof und so. Und der Regisseur hat halt auch bei Kids mitgedreht und das war auch früher einer meiner krassen Lieblingsfilme als Teen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an Kids erinnern? Ja, ja. Für uns war das halt der Film, der Aufklärungsfilm, wo es erste Mal gebumst und gespritzt wurde. Und die waren alle erst so 13, 14 und wir waren so, Alter, was geht ab?
Ja, ja.
Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Naja, so ähnlich wie 13.
Ein bisschen jünger. Bei uns gab es auch so einen Film, der ist voll vergleichbar. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. 13? Mit Axel Stein und sowas.
Was?
Ah! Knallharte Jungs?
Sowas, ja.
Okay, das ist kein Vergleich. Du kannst Axel Stein nicht mit Kids vergleichen.
Scheiße, guck mal, wie klein der da noch war. Gibt's den eigentlich noch?
Das war alles voll
cool. Axel Stein, der hat dann bestimmt, der wird mal ein übelster Superstar. Bei diesen Dackelfamilien-Dings mit gespielt.
Ja, Hausmeister Krause.
Alles für den Dackel.
Ja,
alles
ja,
für den
ja, ja. Ey, das ist
stimmt. Dackelfamilien-Dings.
Axel Stein ist halt auch genau die Generation,
und über
die
so wir gerade gesprochen haben. Und auch so Ballermann und Manta Manta und sowas war
ja,
das nicht auch.
Ja, und so
Manta Manta
Kein Bund fürs Leben und diese Filme.
Ey, das ist ja also nicht zu vergleichen mit dem Travis Scott-Video.
Und das ist halt alles die Generation hier. Olli Pocher, Stefan Raab und so. Die mussten halt alle abtreten, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Rest in Peace Erkan und Stefan, Rest in Peace dieser ganze Bumsladen.
Rest
da.
In nicht Peace, Alter.
Ich wollte, sagt man never rest in peace dann?
Keine Ahnung, don't rest in
also,
peace.
Also was ich damit sagen wollte, Erkan und Stefan, verpisst euch von den Bildflächen weiter.
Don't rest in peace. Haben sie das schon gemacht?
Naja, ich habe gehört, es gab so eine Art Reunion
genau.
Und so.
Ja, okay.
Ist
aber
da
das
Planung.
Ding ist ja, das ist ja nicht mal wirklich weg, weil jetzt gibt's das ja nachgemacht von so dieses. Ich weiß nicht, ob das diese Überbleibsel von Lady Kracher und so Müll sind. So Girls, die so ein auf, ey, ich rede voll so und ich bin voll. Also, ist ja fickt euch, Alter.
Ja.
Redet nicht so.
Ja, ja.
Die haben das bei dieser Helene Fischer Weihnachtsshow jetzt gemacht, wo Helene Fischer auch eine Bauchtanzeinlage vollster Bravour abgelegt hat. Und ja, dann kamen die zwei Girls und haben das so nachgemacht. Also, es ist richtig dumm.
Aber ich glaube, ja, ja, aber Humor hat sich schon so ein Stück weit auch im deutschen Mainstream in eine bessere Richtung entwickelt oder zumindest gibt es mehr Tabus. Also beispielsweise gehen die Leute nicht mehr so auf Michael Bulli Herbig ab, der sich einfach übelst stumpf über Schwule lustig macht in seinen Filmen, die damals im Kino liefen und wirklich vom bürgerlichen Feuilleton bis hin in die Unterschicht Todes abgefeiert.
Aber wir haben es alle geliebt, weil wir es nicht verstanden haben.
Ja,
aber das war halt so diese Tuckenklischees einfach auf ekligste Weise.
Aber da finde ich Mario Barth schon noch viel wieder.
Alter,
stimmt.
Meine Fresse, und der füllt immer noch Hallen.
Ja.
Das ist so krass. Ich habe wirklich aus Versehen über Weihnachten, weil ich habe ja kein Fernsehen zu Hause und ich habe dann irgendwie, oder ich war im Hotel oder so, habe irgendwo aufgelegt, Fernsehen geguckt. Abends die große Mario Barth und Kristall-Show.
Kristall, Alter.
Als ich das gesehen habe, also ich bin wirklich, ich war richtig schockiert, wie dumm und scheiße der ist.
Ja.
Weil der macht so einen auf Netten von nebenan,
aber
der ist ein richtiger Wichser. Der macht sich
voll
über Sachen lustig.
Alter.
Es ist so schlimm, super sexistisch und dann dieses ganze, also wie können denn zwei erwachsene Menschen im Fernsehen eine Viertelstunde über Greta Thunberg lachen? Also sorry, ich finde auch, man kann einen Gag machen, aber das ist so...
Stimmt, ich nehme meine Aussage
zurück.
Ich nehme meine Aussage zurück. Deutscher Humor ist immer noch genauso scheiße
beschissen,
wie immer.
Alter.
Und
ja.
Also auch, dass man dann, keine Ahnung, so dumme Schnitzelwitze macht. Also dumm.
Das ist voll krass, weil seitdem so wieder progressivere Inhalte krass an Mainstream drängen so und wir irgendwie diese postfeministische Phase angebrochen ist und so stürzt sich so deutscher Humor noch viel krasser genau darauf und so. Keine Ahnung, versucht genau das Gegenteil so aufzugreifen. und battelt gegen diesen Mainstream. Ich meine auch, fick einfach Dieter Nuhr und diese ganzen Leute, also auch diese ältere Generation.
Ich hatte gar keine Meinung dazu, weil ich es nicht gesehen habe. Und alle haben sich darüber aufgeregt, oder viele fanden es ja auch lustig. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, ist mir erstmal bewusst geworden, wie schlimm das ist,
was die da machen. Ich gebe schon zu, mit 12, 13, da gab es dieses Mario Barth, Männer sind Schweine, Frauen aber auch oder ja. sowas. Ey, das fand ich voll lustig. Ich mit 12, 13 fand ich das mega.
Naja,
das und dann aber meine Mutter hat schon immer gesagt, das ist primitiver, dummer Müll, das kannst du nicht gucken.
Deine Mutter, wir hätten mehr auf die hören sollen.
Ja, deine Mutter hat das immer gewusst.
Also ich spreche immer gut über meine Mutter in der Öffentlichkeit, aber was ich wirklich vorwerfen muss, ist, dass wir die Michael Bulli Herbig-Filme ohne jegliche Kommentierung einfach so geguckt und abgefeiert
haben. Ich glaube, das finde ich nicht so schön.
Beigebracht wurde, dass Schwulsein voll lustig und lächerlich ist. So.
Ach scheiße, warte Kontext. Mal, das, jetzt fällt mir erst auf, was du meinst.
Star Trek Surprise oder
ich mein,
Starship
Surprise. Ich meine, Periode 1 von Traumschiff Surprise und Schuh des Manitou.
Ja, ich nehme alles
zwei zurück. Zwei Filme, die sich darüber lustig machen, dass sich Indianer und Raumfahrer derbe
trugisch übrigens auch ein Wort, was man nicht sagen sollte.
Stimmt.
Sorry. Raumfahrer.
Alles. Raumfahrer. Raumfahrer.
Ja, im Nachhinein auch schwierig. Damals habe ich es überhaupt nicht schlimm gefunden, weil ich es nicht verstanden habe.
Ich habe es auch nicht schlimm gefunden.
Das hat mir auch keiner erklärt.
Ich fand es auch lustig.
Nicht, ja.
Aber das war nicht, dass man fand es halt, man fand ja auch Stefan Raab lustig, der eigentlich dessen Erfolg darauf basierte, dass er auf der Unterschicht und auf Minderheiten rumtrappelt. Schon,
Ich würde voll gern wissen, ob Michael Bulli Herbig, den ich eigentlich für einen relativ klugen Menschen halte, ob der im Nachhinein auch sagen kann, ja scheiße, da bin ich irgendwie bis Ziel hinausgeschossen.
Mit Michael Bulli Herbig, du bist hiermit herzlich in die Deine Homegirls Podcast Show eingeladen, dich hier zu den Anschuldigungen zu äußern.
Leute, ich denke, das war eine sehr, sehr schöne erste Sendung. Es hat mir voll Spaß gemacht. Alex, ich denke, du warst jetzt oft genug da. Du
genau, ich verabschiede mich jetzt erstmal für eine Zeit.
Oder du wirst einfach
regelmäßiger Gast. Zum Thema Takt.
Genau, ich glaube, bei Thema Takt bin ich tatsächlich bald mal wieder.
Ja.
Nice. Und ich komme euch auch immer gerne besuchen. Danke für eure Einladung.
Drittes Homegirl.
Helene, das haben wir schon zu so vielen Leuten gesagt.
Ich weiß, wir werden sie. Dann haben wir sie alle gekickt.
Ah, gut.
Tschüss.